Ja, ihr dürft, hört man mich? Perfekt. Einzelne haben ja gesagt, dass sie die Predigt nachhören. Und falls ihr jetzt das hört, dann dürft ihr eure Bibel aufschlagen oder sie einschalten, wie man das ja heute wahrscheinlich macht. Und ihr, die ihr hier seid, ihr werdet die hier sehen, aber ihr dürft natürlich auch in eurer Bibel nachschauen und feststellen, was sich alles verändert hat in dem Wort Gottes. Und die Predigt habe ich überschrieben mit leidensbereit. Und was ich damit vor allem am Anfang meine, sind jetzt nicht heftige Leiden wie Krankheiten oder wenn Menschen bei uns sterben, die wir kennen, weil über solche Sachen kann ich einfach nichts sagen und das möchte ich auch nicht, sondern ich rede von so kleinen Leidensbereitschaften. Und wir fangen doch an und lesen in der Apostelgeschichte 5. Sehr schön. Und zwar lesen wir hier in Gottes Wort über die ersten Apostel, die haben die Vollmacht von Jesus gekriegt, vom Heiligen Geist. Jesus ist in den Himmel gegangen und sie haben angefangen zu predigen. Und Leute haben darauf gehört und sich Jesus hingegeben. Und als so die Apostel mit ihrem Verkündigungsdienst, ist was? Okay. Als die Apostel mit ihrem Verkündigungsdienst unterwegs waren, passiert das. Diese Geschehnisse weckten den Neid des Hohepriesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer. Und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen den Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Die Apostel hatten ihren Plan und ihr Traum, ihr Ziel. Und das war das Evangelium verkündigen, die Leute berühren mit der guten Botschaft von Jesus. Und sie haben das gemacht und dann sind sie auf Widerstand gestoßen. Und zwar wurden sie, wie wir gelesen haben, ins städtische Gefängnis gebracht. Und das war so ein öffentliches Gefängnis, das heißt, jeder hat gesehen, die wurden jetzt ins Gefängnis gesteckt. Das war also nicht nur extrem unangenehm, so eine Nacht in einem Gefängnis zu verbringen damals, sondern es war auch ein großer Scham, eine große Schande. Doch in der Nacht, im Vers 19, doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Tür des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Ich finde das sehr inspirierend. Die Apostel waren bereit, Hindernisse zu überwinden. Sie waren bereit zu leiden. Sie waren leidensbereit. Und leidensbereit ist das, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Sie waren bereit, trotz Gefängnis einfach weiterzumachen und ihr Ziel zu erreichen. Und ich finde das extrem inspirierend. Und dass das auch generell sehr inspirierend ist, sieht man an Filmen. Weil in Filmen leiden Leute für ein Ziel, das sie haben. Ich weiß nicht, kennt ihr Braveheart? Dieser Film ist ein, ja, den mag ich ganz fest. Das ist der William Wallace in Schottland und er kämpft für die Freiheit von seinem Land und er geht durch unglaubliche Kämpfe, durch unglaubliche, er ringt mit Freunden, er verhandelt und er ist einfach bereit, alles zu geben, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn ich so einen Film anschaue, dann inspiriert mich das, dann denke ich, boah, so will ich auch werden. Ich will auch leidensbereit sein. Das sage ich so und esse so Popcorn und so, das ist ein bisschen lächerlich. Aber es inspiriert. Wenn man Leute für ihr Anliegen leiden sieht, inspiriert das. Und in unserer Kultur ist das generell ja eigentlich nicht so fremd. Zum Beispiel gibt es Leute, die wollen sportlicher werden oder mehr Muskeln haben oder abnehmen und die werden für das leidensbereit. Wenn man Muskeltraining macht, dann tut das weh und wenn man abnimmt, dann ist das unangenehm. Und Leute machen das und sie sind bereit, dafür was in Kauf zu nehmen. Und während wir so unseren Plan haben, was wir erreichen wollen oder unsere Wünsche und Träume, die wir vor uns sehen, werden wir aber manchmal von dem Leid überrascht. Also manchmal erwartet man einfach nicht, dass jetzt was passiert. Man macht sich so einen Plan für den Tag und plötzlich, zack, passiert was. Plötzlich ruft die Lehrerin an und sagt, hey, du musst dein Kind in der Schule oder ich weiß auch nicht. Und der ganze Plan ist am Eimer. Oder ich komme runter und beschließe, heute haben wir einen friedlichen Tag in der Familie. Heute machen wir mal nicht die ganze Zeit, ich weiß auch nicht was. Dann komme ich runter in die Küche und sehe, nein, meine Kinder haben eine Riesensauerei gemacht und alles so liegen lassen. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, hier jetzt ein bisschen zu leiden für meinen Wunsch, den ich habe, nämlich einen friedlichen Tag zu haben oder nicht? Also man muss vielleicht die Kinder auch an den Ohren nehmen in so einer Situation, aber trotzdem. Man wird überrascht und der Petrus, das war einer von diesen Aposteln, die da in der Geschichte waren, der Petrus, der schreibt in seinem Brief Folgendes. Oh, falsche Richtung. So. Jawohl. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glauben auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Das ist im 1. Petrus 4, der Vers 12. Also man soll sich nicht wundern. Leidensbereitschaft fängt damit an, dass ich bereit bin, das Leiden zu erwarten. Es ist so, wenn ich nicht leidensbereit bin und Muskeltraining mache zum Beispiel, dann nehme ich so die Hantel in die Hand und dann tue ich da so ein paar Mal so meinen Muskel anstrengen, damit er wächst. Und dann plötzlich merke ich, hey, das tut ja weh, das ist ja anstrengend. Und dann höre ich wieder auf. Und so funktioniert aber Muskeltraining nicht. Muskeltraining tut erst trainieren, wenn es weh tut. Und darum soll man sich nicht wundern, wenn man das, was man erreichen will, mit Nöten verbunden ist. Und ich würde sogar sagen, je fester man was erreichen will, je wichtiger einem das Ziel ist, desto eher passiert es, dass einem was in den Weg gestellt wird. Und die Frage ist jetzt, warum kann uns der Petrus schreiben, denkt nicht, dass euch etwas Ungewöhnliches zustößt und der Glaube auf die Probe gestellt wird. Ich glaube, der Petrus schreibt das, wenn man das ganze vierte Kapitel liest, schreibt er das, weil alles, was uns in den Weg gestellt wird, tut unseren Glauben auf die Probe stellen. Also ob es jetzt das Geschirr ist, das unsere Kinder nicht abgewaschen haben, oder ob es eine Krankheit ist, oder ob es, dass mir was misslungen ist, es stellt meinen Glauben auf die Probe, weil ich kann reagieren auf eine Art, die konstruktiv ist und auf eine Art, die nicht konstruktiv ist. Aber Gott möchte was Konstruktives mit meinem Leben machen. Oder im 1. Petrus, also im gleichen Brief, im Kapitel 5, Vers 8 lesen wir, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also egal, was uns passiert auf unserem Weg zu Jesus, jedes Leiden auf dem Weg zu Gott ist ein Leiden für Christus, weil wir Christus ähnlicher werden wollen. Ich habe dieses ganze vierte Kapitel vom Petrusbrief genau durchgesehen auf diese Proben, auf dieses Leiden, das einem dort entgegenschlägt. Und es wird deutlich, jedes Leiden hilft mir, Christus ähnlicher zu werden. Jedes Leiden, das mir in den Weg gestellt wird, ist ein Muskeltraining für meinen guten Umgang mit Menschen. Und ein besserer Umgang mit Menschen verlangt dass man leidensbereit ist und dass man den Mut hat, alte Verhaltensmuster abzulegen, und das tut weh, und sich auf neue Verhaltensmuster einzulassen. Wenn ich aber alten Verhaltensmustern Tschüss sage und da ein bisschen leidensbereit bin auf meinem Weg, dann hat das recht coole Implikationen. Leidensbereitschaft, wenn ich bereit bin zu leiden, dann wird es schwierig, enttäuscht zu werden. Wenn ich runterkomme in die Küche und ich bin schon bereit, ein bisschen, ich weiß schon, heute will ich einen guten Tag mit meiner Familie haben, also bin ich leidensbereit. Dann komme ich runter in die Küche und weil ich schon leidensbereit bin, kann ich nicht enttäuscht werden. Und so ist die Leidensbereitschaft eigentlich eine extrem hilfreiche Einstellung. Und es ist auch schwierig, jemanden zu stoppen, der leidensbereit ist. Leidensbereitschaft macht einem unaufhaltsam. Egal, was passiert, wird sich der leidensbereite Mensch denken, es kann mich nicht aufhalten. Wenn was Schönes um die Ecke kommt, dann sagt der Leidensbereite, ja, das nehme ich gerne. Und wenn ein Leid um die Ecke kommt, dann ist der Leidensbereite, der ist schon bereit, wenn das Leid um die Ecke kommt, zack, haut es nieder, steckt es ein und macht weiter. Eine Leidensbereitschaft macht dich unaufhaltsam. Aber das war jetzt so mehr eine mittelmäßige Motivationsrede, ein bisschen leidensbereit zu sein. Und wir sind ja nicht hier für Motivationsreden. Wir sind hier, weil in dieser Leidensbereitschaft gibt es ein Geheimnis. Und wenn man jetzt das Leben von leidensbereiten Christen betrachtet, dann hat man ja manchmal den Eindruck, dass die jetzt immer ganz verkrampft sein müssen. So leidensbereit gehe ich jetzt als Christ durch mein Leben. Mit ernster Miene und schmerzverzerrtem Gesicht laufe ich als Christ rum. Ist das die Realität von Christen? Nee, wenn wir nämlich weiterlesen, dann heißt es, freut euch viel mehr. Der Petrus schreibt, freut euch viel mehr, wenn euch ein Leid entgegenkommt. Weil, das sehen wir noch warum. Aber diese Freude, die der Petrus beschreibt, ist eine richtige, echte Freude, eine Emotion, die von tiefstem Herzen kommt und den Petrus mit Freude, mit wirklicher Freude erfüllt hat, wenn er auf ein Leid gestoßen ist. Und ich finde das wirklich, wirklich erstaunlich. Das Spezielle ist nämlich, wenn ich mich freue im Leid, bringe ich damit was zum Ausdruck. Ich bringe damit zum Ausdruck, dass das Leid mir was Gutes macht, was Erfreuliches bringt es mir. Es steht, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an dem Leid teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Durch die Existenz von Gott bekommt meine Leidensbereitschaft und meine Freude eine neue und ewige Bedeutsamkeit. Wenn Nöte kommen und ich weiß, Sie lohnen sich, sie zahlen sich aus in Zukunft. Und ich freue mich deswegen, dann bringe ich zum Ausdruck, dass ich Gott mehr vertraue als den Nöten, die gerade vor mir liegen. Und das erfüllt den Petrus scheinbar mit Freude. Und ich finde das recht spektakulär. Vor allem, wenn man unsere Apostelgeschichte weiterlesen, wird das spektakulär. Es hat nämlich noch eine andere Art von Freude gegeben als die über Leid. Diese Freude, lesen wir in der Apostelgeschichte wieder im Kapitel 5, einfach ein bisschen vorher, im Vers 12. Dort wird beschrieben, was denn die Apostel gemacht haben, bevor sie leiden musste. Und das waren, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig. Jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke, von bösen Geistern geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Das ist Grund zur Freude. Für die Apostel war das Grund zur Freude, Grund zur riesigen Freude. Es ist wie, wenn unsere Kinder freiwillig alle Hausaufgaben machen, friedlich miteinander spielen und auf wundersame Weise noch die Küche ordentlich gemacht ist. Solche Sachen sind Grund zur Freude. Und bei den Aposteln war das, Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, Kranke sind wundersam gesund geworden. Das hat allerdings nicht alle gefreut. Wir lesen vom Rat zumindest im Vers 17, es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, sie waren voller Eifersucht. Das war so ein Rat, der Rat hat eben aus diesen vielen Leuten bestanden und die sind voller Eifersucht geworden. Und ich muss sagen, dieser Rat, der hier voller Eifersucht wird, ist ein bisschen auch ein Bild für uns alle. Weil manchmal freuen wir uns nicht an Sachen, an denen wir uns freuen sollten. Und manchmal freuen wir uns an Sachen, an denen wir uns nicht freuen sollten. Also dieser Rat, der ist eifersüchtig geworden, der hat sich überhaupt nicht darüber gefreut, dass da alles Gutes passiert ist. Und alle Menschen, sagt uns die Bibel, freuen sich manchmal über Sachen, über die sie sich nicht freuen sollten, und über Sachen, über die sie sich freuen sollten, freuen sie sich nicht. Wir kennen ja das, das ist die gute Nachricht, dann, dass wir trotzdem bei Gott sein dürfen, obwohl wir uns nicht freuen an Sachen, an denen wir uns freuen sollten und umgekehrt. Die Bibel nennt das Sünde und Jesus ist für die Sünde gestorben. Und zwar eröffnet ihnen der Petrus das, oder die Apostel erklärt ihnen das. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der Hohepriester vor versammelten Rat zur Rede stellte. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Der Gott, unsere Väter, hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünde des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich habe es ja vorher schon angetönt. Das ist die schlechte Nachricht und die gute Nachricht gleichzeitig, das Evangelium. Die schlechte Nachricht ist, dass wir sündigen, aber die gute Nachricht ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das erklärt der Petrus da dem Hohen Rat, indem er sagt, Jesus, den ihr umgebracht habt, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, unsere Schuld hat Jesus ans Kreuz geschlagen. Und dann später sagt er, den hat Gott erhöht. Jesus ist wieder auferstanden, um uns das Leben zu geben. Und im Hebräer 12 lesen wir, wie dieser Glauben zustande kommt, den wir haben, das Evangelium, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus ist gestorben, damit wir zurück zu Gott gehen können. Und da heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat. Die vor ihm liegenden Freude willen war, dass Jesus wieder mit uns Gemeinschaft haben kann, dass wir wieder im Himmel sein dürfen. Für das ist Jesus gestorben und er hat es gerne gemacht. Er hat mit Freude ist Jesus am Kreuz gestorben, damit ich wieder bei ihm sein kann. Und ich finde, das ist unglaublich spektakulär. Es ist eigentlich viel spektakulärer, als ich das euch irgendwie rüberbringen kann. Jesus als Gott stirbt für uns, damit wir Leben haben. Er tut sein Leben in mein Leben und seine Sicht auf Menschen wird dann meine Sicht zu Menschen. Wenn ich das realisiere, dann wird plötzlich oder langsam, Schritt für Schritt, tut mir das Freude machen, was Jesus Freude macht. Und was Jesus keine Freude macht, das macht mir auch keine Freude mehr. Es ist wie eine göttliche Umkehrung, die dann stattfindet. Und wie unglaublich krass diese Nachricht, dieses Evangelium, diese gute Botschaft ist, sehen wir, wenn wir weiterlesen. Die Apostel haben jetzt also das ausgeführt vor dem Hohen Rat. Sie so haben gesagt, wir machen das, weil wir glauben, Jesus ist für unsere Schuld gestorben und Jesus ist für eure Schuld gestorben. Und dieser Hohe Rat, diese Versammlung, die war überhaupt nicht einverstanden mit dem, was die Apostel gesagt haben. Und sie ist sogar richtig wütend geworden. Und es heißt, sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und das ist durchaus sehr krass, weil die Jünger haben was Wunderbares gemacht. Sie haben Kranke gesund gemacht und diese ganze Jerusalem hin zu Jesus geführt. Und dieser Rat, dieser hohe Rat, war so empört, dass er sie geschlagen hat und ihnen verboten hat, mit Jesus zu reden. Und dieser hohe Rat, der hier so wütend wurde und ihnen Schläge gegeben hat, das war die Elite von Jerusalem. Es war die Versammlung von den höchsten und einflussreichsten und angesehensten Menschen. Das ist ungefähr so wie heute, wie wenn heute dein Chef von deinem Job und dein Chef von der Familie und noch ein paar von deinen Freunden alle zusammensitzen würden. Das war ungefähr so wie dieser Rat, der da agiert hat. Und dieser Rat hat die Apostel zusammengeschlagen, weil sie das Evangelium verkündet haben. Und sie haben den Aposteln Schläge gegeben. Und was da einfach so steht, als sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, das sind auch so zwei, drei Worte, aber das, was das war, auf jeden Fall stand das in Büchern, die ich über diese Situation gelesen habe, ist, dass sie ihnen 39 Stockschläge verabreicht haben. Und 39 Stockschläge, das ist was richtig Heftiges. Das ist eine Strafe, die man Römer gar nicht geben durfte, weil sie so heftig ist. 39 Schläge auf den Rücken, weil sie sich für die Sache von Jesus eingesetzt haben. Das ist richtig krass. 39 ist vor allem mega viel. Wenn ich jemandem 9 Ohrfeigen gebe, dann bin ich richtig lang dran. Und dann gebe ich ihm nochmal 4 Ohrfeigen und das Ganze mache ich 3-mal. Dann komme ich auf 39 Schläge. Das ist richtig heftig. Die Apostel, nachdem sie so viele Schläge abgekriegt haben, die hatten wahrscheinlich einen offenen Rücken und eine zerfetzte Haut und vielleicht sogar gebrochene Knochen. Und was zu den Schmerzen noch dazu kommt, ist eine Bloßstellung. Weil wenn du als Jude, als Einwohner von Jerusalem, öffentlich geschlagen wurdest, dann hat dich nachher jeder komisch angeguckt. Und nicht nur das, sondern du hast dein ganzes Ansehen verloren. Es ist wie ein negativer Eintrag in deinem Lebenslauf. Die Narben, die am Rücken sind, die werden dort bleiben und für immer die Leute erinnern, diese Menschen haben was Falsches gemacht. Also für die Juden ist das eine richtig heftige Schmähung. Wenn wir aber weiterlesen, wir können uns mal die Situation mal vorstellen, wie in einem Film. Da haben wir die Apostel und sie knien dort am Boden und sie wurden geschlagen. Für die Sache von Jesus wurden sie geschlagen. Und wenn das jetzt ein Film wäre, dann würde in dem Moment so eine dramatische Zeitlupenaufnahme kommen. Die Kamera würde auf die knienden Apostel gerichtet und sie würde vom zerschlagenen Rücken langsam auf die schmerzverzerrten Gesichter schwenken. Man würde eine Nahaufnahme von den intensiven Gesichtszügen sehen und die Spannung, wie die Apostel reagieren würde, wäre immens. Aber die Apostelgeschichte ist kein dramatischer Film, sondern eine sachliche Erzählung. Und darum lesen wir, wenn wir weiterlesen, die Apostel nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Die Apostel haben gerade 39 Schläge gekriegt. Für Römer ist das verboten und für Juden ist das eine Schande, 39 Schläge zu kriegen, aber für die Jünger eine Ehre. Das ist unglaublich krass. Was wir hier sehen, was wir hier lesen, ist unglaublich krass. Die Apostel nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Es ist eine wahnsinns krasse Geschichte eigentlich. Für Römer verboten, für Juden eine Schande, aber für die Apostel war das eine Ehre. Und ich weiß nicht, wo die Apostel hingegangen sind, dass für sie das eine Ehre war. Was hat die Apostel im Herzen bewegt, dass für sie, für Jesus zu leiden, so eine große Ehre war? Ich finde es wirklich extrem, extrem heftig, die Geschichte. Was hat die Apostel an diesen Punkt gebracht, eine Freude zu empfinden in so heftigem Leid? Ich habe lange darüber nachgedacht und versucht zu verstehen, was muss ein Jünger von Jesus in sich haben, dass es ihm so eine große Ehre ist, für Jesus zu leiden, dass es ihm sogar Freude macht. Und als ich darüber nachgedacht habe, was das bedeutet, habe ich gedacht, ich möchte das auch. Ich möchte auch von Jesus so ergriffen sein, dass es mir eine Freude ist, für ihn zu leiden. Ich weiß nicht ganz genau, was so krass ist, in den Aposteln vor sich gegangen ist. Ich habe viel in der Bibel gelesen und versucht, das zu sehen, und ich glaube, das ist einfach diese innige Liebe ist, die die Apostel zu Jesus hatten. Diese Liebe, die sich vielleicht in den Versen findet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all deinem Verstand. Vielleicht haben sie das so festgemacht, dass es ihnen eine Ehre geworden ist, Jesus zu lieben. Ich weiß es nicht genau. Sie haben einfach eine ganz, ganz, ganz tiefe Liebe zu Jesus gehabt, die so tief war, dass es sogar in großem Leid durch Freude zum Ausdruck kam. Wenn wir die ganze Geschichte mal anschauen, können wir uns fragen, wo ist eigentlich Gott hier, als die Apostel leiden? Wo sehen wir Gott oder wie sehen die Apostel Gott in dem Ganzen? Und wenn wir nochmal zurückgehen zur Rede, die der Petrus oder die Apostel gehalten haben, kurz bevor sie geschlagen wurden, dann lesen wir hier, die beschreiben Jesus als Gekreuzigten und sie beschreiben ihn als den Erhöhten auf dem Ehrenplatz. Der Petrus sieht den erhöhten Jesus vor sich und er erinnert sich an den gekreuzigten Christus. Und ich glaube, dass dort das Geheimnis ist, richtig für Jesus leiden zu können. In den kleinen Sachen vom Alltag und in den großen Sachen für Jesus leiden zu können, indem man sieht auf den erhöhten Jesus und sich erinnert an den gekreuzigten Jesus. Und ich möchte einfach, dass wir ganz fest verstehen, wie intensiv für die Apostel das war, dass sie gesehen haben auf den erhöhten Jesus und sich erinnert haben an den gekreuzigten Jesus. Weil für uns ist es so selbstverständlich, dass Jesus als Gott und Mensch auf der Erde war, dass er mal Gott war, nachher Mensch wurde und gestorben ist und dann wieder in den Himmel gegangen ist. Für uns ist das auch eine Geschichte, halt, die wir in der Bibel lesen. Wir wissen, das hat was mit unserem Leben zu tun. Aber so fest ergriffen davon, dass wir für Jesus mit Freude leiden, das sind wir nicht. Und das macht auch Sinn, dass wir das nicht sind, weil wir Jesus nicht selber gesehen haben. Wir haben ihn weder gesehen als den Erhöhten, noch haben wir ihn gesehen als den Gekreuzigten. Aber ich glaube, dass wir uns das manchmal vorstellen können. Und ich glaube, dass wenn wir in Gedanken und im Gebet oder im Bibellesen Gott anschauen, wenn wir mal einfach niederknien und wegschauen von uns selber mal, so zur Abwechslung, nicht von uns reden oder über uns reden, sondern von Jesus und auf ihn schauen, ich glaube, dass das eine ganz, ganz tiefe Veränderung in unserem Leben hervorrufen kann. Im Philipper 2 lesen wir: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. wenn wir das betrachten, dass Gott sich als Mensch auf die Welt gestellt hat, dann verändert das was in unserer Einstellung. Und ich hoffe, es verändert auch was in unserer Zuneigung, unserer Wertschätzung, unserer Verbundenheit zu Jesus. Und dieses Betrachten von Jesus, dieses sich erinnern und darüber nachdenken oder meditieren über dem, einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf diese Freude, die die Apostel da gehabt haben. Sie haben einfach verstanden, was es bedeutet, dass der höchste Gott sich erniedrigt und als Mensch auf die Welt kommt. Was für eine Umkehrung das ist von dem höchsten Gott zum erniedrigten Menschen, zum Gekreuzigten. Ich glaube, wenn wir das verstehen und in schwierigen Situationen uns deswegen freuen können, dann proklamieren wir, dann verkünden wir für die anderen und für uns selber, dass wir an einen Gott glauben, der der allerhöchste und mächtigste Gott ist und trotzdem der allergeringste und kleinste Mensch geworden ist, der bis am Kreuz gestorben ist. Wir verkünden das nach außen, aber wir verkünden uns das auch selber mit dieser Lebenseinstellung. Und ich möchte euch drum ermutigen, einfach vielleicht mal niederzuknien und darüber nachzudenken. Und vielleicht können wir noch drei Punkte mitnehmen, aus dieser Geschichte, aus dieser Situation. Wenn ich leidensbereit bin, dann tue ich damit ausdrücken, dass ich auf Gott mehr vertraue als auf die Situation, in der ich bin. Und ich drücke das nach außen aus, aber ich sage das auch mir selber. Und das ist mir ein Grund zur Freude. Und wenn ich daran denke, dass das Jesus schon für mich getan hat, dann lebe ich was aus, was ich glaube. Im Leid lebe ich was aus, was ich glaube. Und das ist ein Privileg. Ich glaube, man kann nirgends so viel Liebe und Hingegebenheit zu Gott ausdrücken wie im Leid. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt noch nachher Lobpreis haben, dass wir uns einfach daran erinnern, dass Gott der Allerhöchste ist und trotzdem der Allergeringste wurde am Kreuz. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, du warst der Größte, als du im Himmel warst, warst du hoch erhaben, du hattest Engel um dich, die dir gedient haben. Und du warst so viel herrlicher, als wir uns das vorstellen können. Ja, wenn wir dich im Himmel sehen würden, wir würden einfach niederfallen, wie wenn wir tot wären, weil du so krass bist. Und trotzdem, obwohl du so heftig bist, bist du Mensch geworden und von unserem Kreuz gestorben. Und das überwältigt mich immer wieder. Es bewegt mich, Jesus. Und ich möchte dich lieben deswegen, dich gerne haben, innerlich mit dir verbunden sein und das ausleben, gerade in Zeiten, in denen es schwierig ist, weil ich damit zum Ausdruck bringe, dass ich sein möchte wie du, Jesus. Und ich bitte dich, dass in den kleinen Situationen von unserem Leben, vielleicht beim Geschirr abwaschen oder beim, ich weiß nicht, wenn uns Arbeitskollegen schlecht behandeln, ich bitte dich, Jesus, dass wir genau in solchen Situationen uns erinnern können, dir ging es genau gleich und wir lieben dich, indem wir jetzt in dieser Situation uns freuen. Ich bitte dich, dass du uns das Verständnis dafür gibst und ich bitte dich, dass du unsere Wertschätzung zu dir einfach größer werden lässt. Amen.